Sting, das Internat im Meer.
Internat, ist es nicht so eine Art Gefängnis?
Nein, ist es nicht eher sowas wie ein Heim für einsame Kinder oder so?
Ja, die wohnen da mitten in der Schule.
Klingt ja gruselig. Wer will da schon hin?
Na, ich will da hin. Ihr habt doch keine Ahnung. Eines Tages werdet ihr mich verstehen. Zumindest vielleicht.
Erster Teil. Vanyas Wunsch.
Vanya wollte sogar schon mit 7 Jahren auf ein Internat. Mit 8 erst recht. Mit 9 wäre sie fast von zu Hause abgehauen und kurz vor ihrem 10. Geburtstag war sie mit ihrer Geduld so ziemlich am Ende. Wisst ihr überhaupt, was ein Internat ist? Eine Schule und ein Zuhause zugleich. Kinder gehen also in einem Internat nicht nur zur Schule, sondern sie wohnen auch dort. Aber natürlich nicht mitten im Klassenzimmer. Und ja, sie leben dort ohne ihre Eltern. Lehrerinnen und Lehrer und so weiter gibt es natürlich schon.
Mama und Papa haben viel zu wenig Zeit für mich. Mama ist ständig auf irgendwelchen Dienstreisen und Papa hätte zwar mehr Zeit, aber muss andauernd vor seinem Computer sitzen. Und klar würde ich sie total vermissen, aber ich hätte ja dann so viele andere Kinder um mich herum. Die ganze Zeit schöne Ablenkung. Zumindest vielleicht. Bestimmt. Ich muss sie nur endlich rumkriegen.
Wenn du 10 Jahre alt bist, überlegen wir nochmal.
Wie viele unzählige Male hatten Vanyas Eltern diesen Satz von sich gegeben? Doch dann war er endlich da. Der 10. Geburtstag.
Vanya,
Habt ihr fertig überlegt? Darf ich?
Erstmal darfst du ein kleines Rätsel lesen, du ungeduldiges Töchterlein.
Von wegen. Mein ganzes Leben lang habe ich gewartet.
Beasting. Was ist das? Ist es ein englisches Wort für einen Kuchen mit luftigem Hefeteig, süßer Puddingcreme und knusprigen Mandelsplittern? Oder etwas, das einem meistens barfuß auf der Wiese passiert und fürchterlich wehtut?
Mann, Papa, ein Bienenstich natürlich. Aber du rätselhaftes Papalein, was soll das denn jetzt mit meiner Frage zu tun haben?
Das sagt dir Mama.
Also, Papa und ich haben überlegt, wenn du wirklich immer noch auf ein Internat gehen willst, wenn du dir wirklich sicher bist, dann gäbe es da eins. Es heißt Beasting und es liegt auf einer kleinen Insel.
Tatsächlich. Ziemlich weit draußen auf dem Meer gab es einen Ort, der gewissermaßen süß und gemein zugleich sein konnte. Wie ein Bienenstich eben. Beasting ist ein Internat auf einer Insel, die man nur per Schiff oder fliegend erreichen kann. Vanya kam mit dem Schiff, einen Tag vor Schulanfang, zusammen mit den anderen Neuankömmlingen. Ihre Ankunft im Bienennest war alles andere als süß.
Das ist ja die reinste Hölle. Wenn Blicke stechen könnten, dann hätte ich jetzt 100 Bienenstiche. Zumindest vielleicht.
Und dazu noch diese ganzen Vorurteile gegen alle, die neu waren.
Boah, was für ein Schwabbel ist das denn?
Die Brille sagt alles. Streberin.
Der hat doch sicher Helikoptereltern.
Was für eine eingebildete Prinzessin Lilifee.
Boah, wie peinlich ist das denn? Wer läuft denn heute noch mit Hosenträgern rum?
Die hat sich doch ihre Klamotten in der Altkleidersammlung zusammengesucht.
Und eine kleine Pippi Langstrumpf kommt sich wohl besonders toll vor mit ihren 2 Zöpfen.
Wenn, dann war es wohl eher eine Vanya Ringelstrumpf. Und die kam sich alles andere als toll vor. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn man von allen mit strengen Augen gemustert wird. Von oben nach unten und wieder nach oben. Zum Glück stand Juri neben ihr. Ein zierlicher Junge mit Hosenträgern, mit dem sich Vanya auf dem Schiff schon ein wenig angefreundet hatte.
Wären wir doch nur alle Hunde. Dann könnten wir uns wenigstens anschnüffeln und den Geruchssinn entscheiden lassen, wie wir uns finden.
Ja, alles fühlte sich so fremd und neu an. Was für eine Herausforderung. Wie geht man mit Menschen um, die man überhaupt kein bisschen kennt?
Wie schade, dass ich nicht mit Juri ins Zimmer gehen kann. Aber nein, es dürfen nur Mädchen mit Mädchen und Jungs mit Jungs. Bescheuert.
Weißt du, es gibt hier wohl die Internatsregel, dass jeder Neuankömmling, die werden hier Bienchen genannt, zu einer schon erfahrenen Arbeitsbiene ins Zimmer kommt.
Herzlich willkommen auf Beasting.
im Volk der Bienen. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, gilt bei uns die Regel, jedes soeben gelandete Bienchen teilt sich ein Zimmer mit einer Arbeitsbiene, die schon alle Wege kennt. Arbeitsbiene ist man auf Biesting ab der 7. Klasse. Wer mit wem zusammenwohnt, könnt ihr der Liste am schwarzen Brett entnehmen. Ansonsten gibt's auf Biesting natürlich noch ein paar mehr Regeln, die ihr zur rechten Zeit kennenlernen werdet. Aber ich gehe doch schwer davon aus, dass ihr euch benehmt wie vorbildliche Honigbienchen und wünsche euch nun viel Erfolg und gutes Einleben in unserem Bienennest.
Die riesigen Bleche Bienenstich, die es zur Begrüßung gab, wird Vanja nie vergessen. Und auch nicht das freche Lächeln am anderen Ende der Kuchenbleche. Zu dem Lächeln gehörte ein blasses Gesicht und eine dafür umso leuchtendere blaue Löwenmähne. Diese Arbeitsbiene gefiel Vanja. Sie freute sich, dass sie ausgerechnet ihr zugeordnet wurde. Aber aufgeregt war sie trotzdem.
Na, Ringelbienchen, traust du dich in meine Löwenhöhle?
Wenn du nie wieder Ringelbienchen, sondern Vanja zu mir sagst, bitte.
Geht klar, ich bin Carla. Komm, ich zeig dir unser Zimmer.
Eigentlich wusste ich noch nie so recht, was cool bedeutet. Aber jetzt weiß ich's. Carla ist cool. Oder zumindest vielleicht sieht sie so aus. Mit ihren roten Latzhosen, ihrem schwarzen Mantel. Und jetzt ist ihr auch noch jemand auf die Schulter geflattert.
Darf ich vorstellen? Graf Dracula.
Hurra! Hurra! Sieh da! Sieh da!
Graf Dracula war ein grauer Papagei mit feuerrotem Schwanz. Er gehörte zwar Hausmeisterin Coco, doch er und Carla mochten sich besonders gern. Am Ende des Tages wurde Vanja also eine von vielen Bienen in einem großen Bienenstock. Ihr Zimmer mit Carla war ziemlich gemütlich. Auf dem Boden lagen bunte Flickenteppiche und draußen vor dem Fenster rauschte das Meer.
Sag mal, Vanja, hast du irgendwas Süßes?
Nee, meine Eltern haben's leider nicht so mit Süßigkeiten. Und von meinem Taschengeld kaufe ich mir lieber was anderes.
Krass, wie hältst du das nur aus?
Ohne Süßigkeiten? Gar nicht schwer. Ich brauche eher Salzigkeiten.
Du bist lustig.
Dass sich jemand nicht für Süßes interessierte, konnte Carla überhaupt nicht verstehen. Es kam übrigens äußerst selten vor, dass sie lachte. Außerdem gab es eine Sache, die Vanja zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte. Carla war auf dem Internat berühmt.
Vanja, nur dass du es weißt. Falls hier irgendjemand behaupten sollte, ich wäre die gefährliche Candy Queen, dann pfeif drauf.
Was soll denn das sein? Eine gefährliche Candy Queen?
Na, übersetzt heißt es zumindest, die Königin der Süßigkeiten.
Jetzt bin ich schon 5 Wochen auf Biesting. Wenn ich nicht gerade Unterricht habe oder Gruppenzeit, in der Großküche mithelfe oder am Esssaal bin, sitze ich am liebsten zusammen mit Juri auf unserem perfekten Kletterbaum.
Der perfekte Kletterbaum war eine Kiefer, die ihre dicken, knorrigen Äste bis übers Meer hinausstreckte. Von dort aus ließen Vanja und Juri ihre Füße im Wasser baumeln. Oder sie hingen einfach nur so im Baum herum. Sie redeten über alles, was ihnen gefiel und was ihnen nicht gefiel.
Zweiter Teil: Die Candy Queen.
Stell dir vor, Vanja, gestern hat die Candy Queen Attila heimlich aufgelauert und gesagt, dir fetten Schwabbel sollte man das Süßigkeitenessen verbieten.
Jetzt nennst du sie auch schon Candy Queen. Candy Queen hier, Candy Queen dort. Das ist Carla, meine Mitbewohnerin. Und ich mag sie. Es gibt verflixt noch mal keine Königin der Süßigkeiten.
Hast du eine Ahnung? Deine Carla ist nicht so nett, wie sie zu dir tut. Sie spielt sich jedenfalls auf wie eine super eingebildete Königin. Sie behandelt Schwächere mies und fies, klaut ihnen ihre Süßigkeiten und sie hat Vetter Schwabbel zu Attila gesagt. Das musst du dir mal vorstellen. Reicht das nicht?
Hat sie das wirklich gesagt? Carla?
Oh ja.
Dir fetten Schwabbel sollte man das Süßigkeitenessen verbieten. Bevor dieses Verbot in Kraft tritt, gibst du sie lieber mir. Meiner werten Majestät, Carla Candy Queen. Na los, komm schon, her damit. Oder ich benutze dich als Boxsack.
Das kann nicht sein, Juri. Carla ist nicht so gemein.
Carla Candy Queen hatte tatsächlich schon so einige Schlägereien begonnen. Immer dann, wenn sie ihren Willen nicht durchsetzen konnte, schlug sie wild um sich. Und wenn sie die Gelegenheit hatte, ja, dann klaute sie den anderen auch ihre Süßigkeiten. Besonders den Fünftklässlern. Im Esssaal aß sie ihnen ihre Nachspeisen weg. Und sogar das ein oder andere Kuscheltier ist schon verschwunden.
Weißt du, die Candy Queen hat Attila ja schon oft geärgert. Aber dieses Mal hat sie ihm gereicht. Er hat sich endlich getraut, zur Schulpsychologin zu gehen und ihr alles erzählt. Doch dann, naja, dann rastete sie erst richtig aus.
Du feige Petze, was anderes ist dir wohl nicht eingefallen. Musst noch viel lernen, Schwabbelbaby.
Und dann?
Dann hat sie Attila später vor seinem Zimmer aufgelauert und ihn in den Würgegriff genommen. Sie hat ihn geboxt, doch ein harter Schlag in Attilas Bauch war noch lange nicht genug. Und glaubst du, Attila hätte sich auch nur mit einem Schlag gewehrt?
Nicht? Attila ist doch gar nicht so schwach.
Das hat damit nicht unbedingt was zu tun. Ich stand auch daneben, aber konnte nichts machen, weil die Candy Queen so wild war. Zum Glück ist ihr mitten im Boxen Graf Dracula auf den Kopf geflattert.
Ruhe! Ruhe!
Als kurz darauf Hausmeisterin Coco um die Ecke kam, hatte der Boxkampf endlich ein Ende.
Und dann?
Naja, den Rest kannst du dir ja denken. Es ging allen schlecht. Der Direktor weiß inzwischen auch über alles Bescheid.
Das ist ja unglaublich. Deswegen hatte Carla bestimmt gestern so miese Laune. Sie lag den ganzen Abend schimpfend auf ihrem Bett herum und hatten die Matratze gestampft. Weil sie einfach nur Mist gebaut hatte, sagte sie. Von dem sie mir aber auf keinen Fall erzählen wollte. Als ob ich das nicht irgendwann sowieso erfahren würde. Warum macht sie das bloß?
Keine Ahnung. Um solche Sachen zu verstehen, will ich ja mal Psychologe werden. Angeblich droht der Candy Queen jetzt ein Schulverweis.
Was? Heißt das, sie muss Beasting verlassen?
Vielleicht schon, aber das ist noch nicht beschlossen.
Und wer beschließt das?
Na, der Schulrat. Das sind der Direktor und ein paar Auserwählte von den Lehrern, die über wichtige Dinge auf Beasting entscheiden.
Und wir? Wieso sollen ein paar Lehrerinnen und Lehrer und der Direktor alleine über Carlas Zukunft bestimmen dürfen? Juri, wir müssen etwas tun. Wir können doch nicht alle allein lassen mit ihren Problemen. Egal, ob es nur die durchgeknallte Carla ist oder der arme Attila. Wir müssen zusammen was tun, damit sich im Bienennest wieder alle wohlfühlen.
Ja, aber dazu ist doch eigentlich der Schulrat da.
Du mit deinem Schulrat. Wir müssen doch auch mitentscheiden dürfen. Wenn die Erwachsenen einen Schulrat haben, dann brauchen wir auch, zumindest vielleicht, irgendeinen Rat.
Vielleicht hast du recht. Eine gewählte Gruppe, in der wir darüber reden, was gut für unser Bienennest ist und was nicht.
Exakt genau. Wir gründen einen Bienenrat.
Am nächsten Tag hatte Vanya alle Bienchen zu einer Konferenz am Kletterbaum eingeladen. Die Fünftklässler fanden ihre Idee gut. Alle. Von 15 wurden 5 in den Bienenrat gewählt. Vanya, Attila, Juri, Mara und Kamil. Schon morgen wollte der Schulrat über Carlas Zukunft abstimmen. Selbstverständlich wollte da der neu gegründete Bienenrat auch dabei sein. Der Direktor hatte erlaubt, dass sie mitentscheiden dürften, ob Carla auf Beasting bleiben darf oder nicht. Schließlich waren es hauptsächlich 5 Klässler, die sie geärgert hatte.
Hebt jetzt eure Hände, wenn ihr dafür seid, dass Carla unsere Schule verlassen muss.
2 Lehrerhände waren sofort oben. Der Finger der Schulpsychologin blieb unten. Juris Hand ging nach oben. Mara und Kamil zögerten noch.
Ich bin dagegen.
Ich bin dafür.
Ich bin auch dafür.
Eine andere Lehrerinnenhand ging nach oben. Vanya und Direktor Schaumann waren unsicher. Schließlich waren von 10 Anwesenden 5 dafür, 4 dagegen. Und einer fehlte noch. Alle richteten ihre Augen auf Attila. Da stand er auf und blickte hinüber zur Candy Queen. Die hatte sich auf ihrem Stuhl zusammengekauert und rechnete mit dem Schlimmsten.
Also, ich wollte sagen, auch wenn ihr es bestimmt alle nicht glauben könnt. Also, ich denke, ich verzeihe. Also, ich habe Carla verziehen. Ich finde nämlich, und das haben wir eigentlich auch am Bienenrat besprochen, ich finde, jeder sollte eine zweite Chance bekommen. Natürlich nur, wenn sie, also, ich meine, wenn sie nicht mehr so durchdreht und aufhört, Candy Queen zu sein.
Selten waren auf Beasting 11 Münder zum exakt gleichen Zeitpunkt so sprachlos wie an diesem Nachmittag im Direktorat. Und die Hände, die schon oben waren, gingen wieder nach unten.
Vielleicht fängt Carla ja nur an, andere zu ärgern und auszuschließen, weil sie sich selbst ausgeschlossen fühlt, weil sie eifersüchtig ist, zum Beispiel auf die Süßigkeiten und die Briefe, die andere von ihren Eltern geschickt bekommen.
Der Candy Queen rollten dicke Tränen über die Backen. Vor lauter schlechtem Gewissen konnte sie keinem in die Augen schauen und schon gar nicht dem friedlichen Attila.
Ja, dann fasse ich mal zusammen. So wie ich das sehe, ist keine Stimme mehr für Carlas Schulverweis. Der gesamte Schul- und Bienenrat hat hiermit beschlossen, dass Carla eine zweite Chance bekommt und auf Beasting bleiben darf.
Ob ihr es glaubt oder nicht, von diesem Tag an war Carla wie ausgewechselt. Zumindest in den allermeisten Fällen. Und darüber, dass sie bleiben durfte, freute sich neben Vanya einer weit oben in der Luft besonders.
Hurra! Hurra! Sie bleibt! Sie bleibt da!
Regeln und Verbote. Wer hat sich nur so einen Mist ausgedacht? Warum muss es sie überall geben, auch wenn sie rein gar überhaupt keinen Sinn ergeben?
Dritter Teil. Das Pieselverbot.
Vielmehr ergeben sie das Gegenteil von Sinn, nämlich Unsinn, wie zum Beispiel Frau Fredins Pieselverbot.
Noch nie etwas von einem Pieselverbot gehört? Leider gab es das auf Beasting tatsächlich. Zumindest für alle Fünftklässler, die Unterricht bei Frau Fredin hatten.
In der 5. Klasse muss es einem doch möglich sein, dass man nur in der Pause auf die Toilette geht. Im Notfall auch mal zwischen den Stunden. Soweit sollte man sich mit mindestens 10 Jahren im Griff haben.
Tja, das meinte Frau Fredin tatsächlich. Aber wie das mit Meinungen so ist, kann man sich dabei natürlich auch sehr täuschen. Und Juri konnte diese eine verflixte Meinung sogar fast ein wenig krank machen.
Darf ich reinkommen, alter Wikinger?
Ach, Vanya, ich weiß ja nicht. Ist ja nett, dass du mich besuchen kommst, aber muss das sein?
Dann sag mir wenigstens, was mit dir los ist. Komm schon, Juri.
Na gut, komm rein.
Was ist denn los mit dir? Erst kommst du weder zum Frühstück noch in die Schule, ohne mir irgendwas zu sagen. Und dann liegst du auch noch hier im Bett rum und bist blass wie ein kleines Gespenst.
Ach, Entschuldigung.
Schon verziehen. Aber ist irgendwas?
Natürlich ist irgendwas. Sonst läge ich ja nicht hier und sähe aus wie ein kleines Gespenst.
Was ist es denn? Jetzt mach's nicht so spannend.
Ich will nicht darüber reden, Vanya. Versteh das bitte.
Manchmal hilft reden aber. Wir sind doch Freunde. Jetzt komm schon, Juri.
Es geht um Frau Fredins bescheuertes Pinkelverbot, weißt du?
Klar weiß ich, wie bescheuert es ist.
Ja, aber eben besonders für mich. Ich habe da nämlich so ein Problem. Manchmal kann es mir definitiv passieren, dass ich viel öfter als nur einmal in der Pause aufs Klo muss. Obwohl ich schon fast 11 bin. Und noch viel mehr, wenn es mir jemand verbietet. Ja, und wenn ich's mir dann verdrücke, bekomme ich totale Bauchschmerzen. Alles nur wegen Frau Fredin.
Hast du ihr das denn schon mal erzählt?
Ja, so ungefähr. Aber sie meinte hauptsächlich, mich nochmal aufklären zu müssen, darüber, dass es biologisch durchaus möglich wäre, sein Urinierverhalten etwas zu reglementieren.
Urinierverhalten? Das klingt echt ganz schön daneben.
Vanya war also die Erste, der Juri die Sache mit seiner Blase so richtig anvertraute. Natürlich will man sowas auch nicht vor der ganzen Klasse erzählen. Und schon gar nicht, wenn die Lehrerin so tut, als ob das irgendwas damit zu tun hätte, dass man noch nicht reif genug ist und sich noch nicht ausreichend im Griff hat.
Aber sag mal, Juri, wie stellst du dir das denn jetzt vor? Willst du von nun an jeden Tag im Bett bleiben und dich für immer in ein kleines Gespenst verwandeln?
Nein, aber wenn Frau Friedin ihr blödes Pieselverbot nicht abschafft, dann komme ich nicht mehr in die Schule.
Ja, aber wie soll sie denn riechen, dass du wegen dem Verbot nicht in die Schule kommst?
Genau das war das Problem. Wie sollte sich etwas ändern, wenn Frau Friedin von nichts einen blassen Schimmer hatte?
Juri, sollen wir das Ganze nicht zumindest vielleicht mal im Bienenrad besprechen? Darf ich den anderen erzählen, warum du einen Bettstreik machst?
Meinst du?
Ja, das meine ich. Wenn Verbote krank machen, dann müssen wir doch was dagegen tun.
Vielleicht hast du recht, aber nur, wenn ich nicht dabei sein muss.
Du musst gar nichts.
Juri kam am nächsten Tag wieder nicht in die Klasse und Vanya lud zu einem dringenden Treffen am Kletterbaum ein. Nachdem sie dem Bienenrat von Juris Kummer erzählt hatte, drehte sich alles um eine Frage.
Was meint ihr? Was können wir tun, damit Frau Friedin endlich versteht, wie schlimm ihr Pieselverbot ist?
Plan A. Wir gehen alle pro Stunde mindestens 2-mal aufs Klo. Mach bei 15 Bienchen...
mindestens 30 Klogänge. Das wird ein Spaß. Und Frau Friedin wird einen Schreianfall bekommen.
Genau. Und dann schreien wir auch. Weiter geht's nämlich mit Plan B. Wir machen eine Demo.
Der Bienenrat wusste genau, was er will.
What do you want? Pee when you want. When do you want it? Now.
Kannst du das vielleicht mal übersetzen?
Was wollt ihr? Pieseln, wann immer wir wollen. Wann wollt ihr es? Sofort.
Und ihr meint, dass Frau Friedin das dann kapiert?
Na klar, die ist doch nicht blöd.
Naja.
Die anderen Kinder waren leicht zu überzeugen, dass gegen das Pieselverbot von Frau Friedin schleunigst etwas unternommen werden musste. Es war ein Freitag, an dem die Anti-Piesel-Verbots-Demo stattfand. Los ging es mit Plan A. 30 Mal flogen während der ersten Schulstunde Bienchen ein und aus, um aufs Klo zu gehen. Bis Frau Friedin anfing, wie von einer Biene in den Po gestochen, durchs Klassenzimmer zu rasen.
Sagt mal, seid ihr nun alle komplett am Durchdrehen? Hab ich nicht gesagt, dass bei mir nur in der Pause aufs Klo gegangen wird?
Dann war der perfekte Zeitpunkt für Plan B. Erst erhob sich der Bienenrat, Vanya, Attila, Mara und Kamil. Dann standen alle auf und liefen laut rufend durchs Schulhaus mit Plakaten, Trillerpfeifen und einem goldenen Megafon. Die anderen waren ziemlich empört über Frau Friedins Pieselverbot. Zum Glück kam das so an die Öffentlichkeit. Und natürlich konnte sich Frau Friedin nicht mehr retten vor Kommentaren von ihren Kollegen und Kolleginnen.
Luisa, nein, das kannst du wirklich nicht machen. Das geht zu weit.
Die Kinder haben absolut recht mit ihrer Forderung.
Das kann doch zu gesundheitlichen Problemen führen.
Naja, wenn ihr wirklich meint, ja.
Und so sah Frau Friedin ziemlich schnell ein, dass sie sich mit ihrem dämlichen Verbot selbst in die Brennnesseln gesetzt hatte. Gleich in der darauf folgenden Woche verkündete sie, dass das Pieselverbot mit sofortiger Wirkung abgeschafft wäre. Und Juri strahlte über das ganze Gesicht.
Endlich ist aus dem kleinen Gespenst wieder ein Sonnenschein geworden. Ich mag Ilvi. Ilvi ist unsere kugelrunde Köchin. Oft sitze ich bei ihr in der Küche und sie erzählt mir von ihrem Leben. Sie hat schon immer gern gekocht, so ungefähr, seit sie denken kann. Bevor sie nach Biesling kam, war sie Köchin in einem großen Krankenhaus, in einem Gefängnis, einem Obdachlosenheim, einem Altenheim und jetzt bei uns, hier im Internat. Juri regt sich immer über Ilvi auf, weil er meint, sie wäre so stur. Und das stimmt ja auch, wenn ich daran denke, wie sie sich immer aufregt, wenn sie nach dem Mittagessen zu unseren Tischen kommt.
Vierter Teil. Der große Küchenstreit.
Menschenskinder, was sind das hier wieder für unaufgegessene Teller? Hier ein bisschen Kartoffelbrei, dort ein bisschen Salat. Und Kamil hat sein Schnitzel mal wieder auf einem Extrateller liegen und überhaupt nicht angerührt.
Aber ich hab dir doch schon 100-mal gesagt, dass ich wegen meiner Religion kein Schweinefleisch esse.
Und warum lässt du dir dann überhaupt eines geben?
Weil sich vielleicht ein anderer über zwei Schnitzel freut.
Außerdem schüttelte Ilvi den Kopf über Vanya, die ihren Milchbrei nicht gegessen hatte, Juri, der überhaupt immer viel zu wenig aß, Mara, die Veganerin ist und Carla, die halbe Vegetarierin ist.
Dann nennt sie sich Vegetarierin, isst aber trotzdem Huhn und Fisch? Also Kinder, da blickt doch wirklich keiner mehr durch. Jedem Kind seine Extrawurst. Oder doch lieber sein Tofu-Würstchen?
Aber Ilvi, hast du noch nie von Essensregeln in den verschiedenen Religionen gehört?
Oder von Lebensmittelunverträglichkeiten?
Oder Tierliebe?
Natürlich. Aber ich bin hier, glaube ich, die Einzige, die praktisch denkt. Schließlich muss ich hier jeden Tag weit über 100 Mäuler satt kriegen. Wenn ich alle nach ihren jeweiligen Spezialwünschen oder Regeln bekochen würde, könntet ihr mich gleich ins Irrenhaus einweisen.
Irrenhaus sagt man nicht, Ilvi.
Ach, rutscht mir doch alle den Buckel runter. Und jetzt entweder ab zum Küchendienst oder raus an die frische Luft, um eure Hitzköpfe abzukühlen.
Selber Hitzkopf. Großer Hitzkopf.
Ein Hitzkopf war Ilvi tatsächlich manchmal. Doch zum Glück ein lustiger und ungefährlicher. Sie regte sich zwar leicht auf, schimpfte gern vor sich hin, aber machte nie irgendwelche Dummheiten. Nur ein einziges Mal. Da ist sie zu weit gegangen. Das Ganze hatte mit einem Tag zu tun, der schon weiter zurücklag.
Hühneralarm!
Den Tag, an dem Graf Dracula aufgeregt über unser Bienennest flatterte und Hühneralarm krächzte, werde ich nie vergessen.
Das war der Tag, an dem ein Schiff kam, beladen mit 5 prächtigen schwedischen Blumenhühnern. Das sind besonders nett gesprenkelte Haushühner, die extra für die 5 Klässler angeschafft, oder besser gesagt, angeschifft wurden. Die hatten sich nämlich in diesem Jahr Hühnerhaltung als Wahlfach ausgesucht.
Ich hätte nie gedacht, dass man sich mit einem Huhn so gut anfreunden kann. Doch das mit Trudi und mir war etwas ganz Besonderes.
Trudi war Vanyas Lieblingshuhn. Es wurde ein lustiger Hühnerherbst mit einem kleinen Hühnerzirkus, der einen oder anderen Schnabelhackverletzung und vielen selbstgelegten Eiern. Nun fegte der Wind über die Insel und die Nächte wurden immer kälter. Doch der Bienenrat ließ sich nicht davon abhalten, wie immer unten am Kletterbaum zu tagen. Sie schmiedeten gerade Pläne für ein gemütliches Hühner-Winterquartier, als sich aus der Ferne jemand in den Vordergrund drängte.
Kopf ab! Kopf ab!
Habt ihr das verstanden?
Was hast du gesagt, Dracula? Topfklapp?
Er sagt Kopf ab.
Kopf ab?
Kopf ab?
Welcher Kopf denn?
Koko krank!
Die Hausmeisterin ist krank, ich weiß. Aber deswegen verliert sie doch nicht gleich ihren Kopf.
Trudi, Kopf ab!
Trudi?
Vanya sprang auf und rannte den Berg hinauf zur Hühnerwiese. Graf Dracula flatterte ihr hinterher und landete auf Vanyas Schulter.
Moment mal. 1, 2, 3, 4, wo ist Trudi?
Wo ist Trudi? Trudi, Kopf ab! Trudi, Kopf ab!
Vanya war zum Heulen zumute. Inzwischen waren auch Mara, Kamil, Attila und Juri bei ihr und halfen beim Trudi-Suchen.
Trudi, Kopf ab!
Was meint er denn damit? Ach, Dracula ist ein Knallkopf. Trudi versteckt sich doch oft mal.
Sie ist bestimmt unten im Sandkasten.
Aber Vanya hatte kein gutes Gefühl. Und sie fühlte richtig. Aus der Küche, die gleich hinter der Hühnerwiese lag, hörte man Ilvi singen. Jetzt war Vanya alles klar. Sie lief um ihr Leben, oder besser gesagt, um Trudis Leben und alle anderen hinterher.
Trudi!
Lala!
Ilvi! Bist du verrückt?
Sie kamen gerade noch rechtzeitig. In letzter Sekunde haben sie Ilvi auf frischer Tat ertappt. Sie hielt Trudis Hals in ihrer einen starken Hand und in der anderen schwang sie ein großes Messer. Vanya hatte es die Stimme verschlagen.
Du wolltest doch nicht etwa Trudi den Kopf abschneiden?
Ach Kinder, dass ihr auch immer so empfindlich sein müsst. Ich wollte doch nur meiner armen, kranken Freundin Coco eine ordentliche Hühnersuppe kochen, damit sie schnell wieder gesund wird. Und für eine ordentliche Hühnersuppe braucht man nun mal ein Huhn.
Vanya war am Boden zerstört. Ilvi kam und wollte sie in die Arme nehmen. Doch Vanya trommelte nur gegen ihren kugelrunden Bauch und schluchzte. So enttäuscht war sie. Auch wenn Trudi bis ins letzte weiche Federspitzchen heil geblieben war und ihr froh und munter auf den Schoß hopste. Der Bienenrat hatte noch einmal das Bedürfnis, Ilvi zu erklären, was ihnen wichtig war. Und die Köchin hörte ihnen ausnahmsweise mal mit ganz kühlem Kopf zu.
Ich finde, Hühner, mit denen man sehr gut befreundet ist, dürfen niemals in einem Kochtopf landen.
Ich will wegen meiner Religion kein Schnitzel essen und das auch dürfen.
Und ich bin Veganerin. Wegen reiner Tierliebe würde ich niemals ein Tier essen. Mein Opa aus Indien ist kein Lebewesen, weil er glaubt, dass alle eine Seele haben, sogar Pflanzen.
Und ich bin allergisch gegen Hühnereiweiß.
Und ich würde der armen, kranken Coco statt einer ordentlichen Hühnersuppe ein paar frische, rohe Eier mit Rotwein verrühren. Das ist ein altes Geheimrezept von meiner Uroma. Hilft garantiert in jeder noch so schwierigen Lebenslage. Und macht gesund. Meine Uroma ist schon fast 90.
Da nahm Ilvi sie alle in ihre weichen Arme. Und es fühlte sich so an, als ob sie sich in Zukunft nicht mehr über die verschiedenen Essgewohnheiten aufregen würde.
Hoch und heilig verspreche ich euch hiermit, dass ich nie mehr ein befreundetes Huhn anrühren werde. Zumindest nicht mit einem Messer in der Hand.
Und dann kraulte Ilvi Trudi mit ihren dicken Fingern den Hals. Das Geheimrezept von Juris Oma muss übrigens gewirkt haben. Man hörte Coco und Ilvi noch bis tief in die Nacht hinein kichern. Und im Stall schliefen nicht nur fünf Hühner gemütlich auf ihrer Stange, sondern auch ein gewisser Graf Dracula, der sich besonders eng an Trudi kuschelte. Nur Vanya war weder nach Kichern noch nach Schlafen zumute. Sie saß in ihrem Bett und zerbrach sich den Kopf.
Ich weiß wirklich nicht, ob ich das Ilvi jemals verzeihen kann. Ihr Messer, mit dem sie Trudi den Hals abschneiden wollte, ist jedenfalls für immer und ewig versteckt. Juri, Attila, Kamil und ich hatten eine Idee. Und jetzt gehen wir für mindestens 2 Nächte in die Wildnis. Die Wildnis um Biesting herum. Also außerhalb von unserem Internatsgelände, wo es ganz schön wild ist.
5. Teil in geheimer Mission.
Die Nachmittagssonne schien, als sich die 4 AbenteurerInnen auf dem Weg machten. Sie hatten die Erlaubnis von ihren Eltern und der Schule, dass sie ein Wochenende in der freien Natur verbringen durften. Schwer bepackt mit Rucksäcken, Schlafsäcken, einem Zelt und einigen Wasserflaschen zogen sie los. Und wie lautete die Devise?
Gegessen wird nur, was im Meer geangelt wird.
Oder was man im Wald so finden kann.
Ansonsten nur trockenes Brot.
Und wir entscheiden alles, alle zusammen.
Die erste Herausforderung waren die rutschigen, vermoosten Steine in der großen Trollbucht.
Schaut mal, da schwimmt was.
Bist du wahnsinnig? Ich muss mich auf die Steine konzentrieren.
Vielleicht kannst du uns es ja angeln, Kamil.
Spinnst du? Ich angel doch keinen toten Fisch.
Tot?
Tatsächlich war die erste Begegnung auf ihrer Abenteuertour ein toter Fisch, der seitlich im Wasser trieb.
Lieber nicht anfassen.
Ruhe und Frieden, kleines Fischlein.
Kommt, wir suchen schnell eine gute Stelle, wo wir lebende Fische angeln können.
Auf einem flachen Felsen im wilden Westen von Biesting fanden die vier das perfekte Fleckchen zum Angeln. Sie hatten schon mindestens eine Stunde geduldig gelauert, als endlich einer anbiss.
Er lebt, aber nicht mehr lange.
Pünktlich zum Sonnenuntergang hatte Kamil einen Fisch an der Angel.
Ich habe schon solchen Hunger.
Attila hatte kein Problem, den Fisch mit seinem Taschenmesser aufzuschlitzen, um ihm die Innereien herauszunehmen, bevor sie ihn grillten. Vanya dagegen kniff die Augen zu, so fest sie nur konnte.
Hey, der Fisch hat ja Innereien aus Plastik.
Was?
Warte, das muss ich mit meiner Lupe untersuchen. Tatsache, lauter kleine bunte Plastikstückchen. Nicht mal Mikroplastik, sondern viel größer.
Aber wie kommt das ganze Plastik nur in den armen Fisch hinein?
Erst ein toter Fisch und dann ein Plastikfisch. So werden wir ja verhungern.
Na, wenn das deine einzige Sorge ist.
Ein Glück, dass Attila seine heimlichen Süßigkeitenvorräte freigab und niemand verhungern musste. Doch kaum war die eine Gefahr gebannt, lauerte die nächste. Nun galt es, nicht zu erfrieren. Wie Sardinen in der Dose zwängten sich die Kinder in ihr Zelt, erzählten sich Gruselgeschichten und lauschten dem Waldkauz. Noch niemals zuvor hatten sich Vanya, Kamil, Attila und Juri so sehr über den Sonnenaufgang gefreut. Sie pieselten in mehr oder weniger hohen Bögen ins Meer und knabberten ihr trockenes Brot. Bis das Knusperfrühstück gestört wurde.
Nicht schon wieder. Schaut mal.
Da trieben sie wieder, auf der Seite liegend im Wasser. Dieses Mal waren es gleich drei. Drei tote Fische. Jetzt hatten Kamil, Juri, Vanya und Attila genug. Sie hatten sich alles Mögliche vorgestellt, aber nicht das.
Lasst uns die toten Fische mit nach Hause nehmen. Der Fall ist noch nicht beendet.
Als sie ein paar Stunden später wieder auf dem Internatsgelände einliefen, kreiste Graf Dracula über ihren Köpfen.
Rieche Gefahr! Gefahr ist nah!
Was du alles riechst! Aber du hast recht, diese toten Fische stinken bis zum Himmel. Und dagegen müssen wir etwas unternehmen.
Was passierte auf Biesting, wenn es irgendein Problem gab? Es wurde zu einer Konferenz am Kletterbaum geladen. Dieses Mal sollten so viele wie möglich kommen, egal ob Bienchen oder Arbeitsbiene. Obwohl es Samstag war, kam ein Untersuchungstrupp von rund 20 Kindern und Jugendlichen zusammen. Noch am gleichen Nachmittag zogen sie los, in geheimer Mission, ausgestattet mit Stirnlampen, Körben oder anderen Behältnissen. Ihr Auftrag war das Finden möglichst aller toten Fische um Biesting herum. Es war ein wenig gespenstisch, als die Abenddämmerung über der Wildnis hereinbrach. Aber noch viel gespenstischer war die tote Fischbilanz am Ende ihrer Mission. 127 Opfer hatten sie gefunden. Eine ganze Schubkarre voll mit totem, stinkendem Fisch.
Und nun?
Selten kam es vor, dass Vanya so ratlos war wie an diesem Abend. Das war wirklich angsteinflößender als die wildeste Wildnis. Und vor allem, was sollten sie tun? Mit einer Schubkarre voller grauem Grauen. Die einzige, die in dieser Situation noch einen kühlen Kopf bewahren konnte, war Carla, Vanyas Mitbewohnerin, früher auch bekannt als Candy Queen. Für Vanya war sie inzwischen wie eine große Schwester geworden.
Jetzt starrt doch nicht alle so wie tote Fische durch die Gegend. Diese Schubkarre muss aufs Festland, als Mahnmal. Oder besser gesagt als Erschreckensmal. Am besten mitten auf den Rathausplatz, damit möglichst viele Menschen erschrecken und sehen, was die Folgen unserer Umweltverschmutzung sein können.
Wow, coole Idee.
Aber echt. Und dann müssen wir noch was ganz fett auf ein Bettlaken schreiben und hängen es dazu. Damit doch alle verstehen, was wir mit den toten Fischen sagen wollen. Zum Beispiel, a lot of fish is dead. When do you finally use your head?
Kannst du das vielleicht mal übersetzen?
Zu viele Fische sind tot.
Wann benutzt ihr endlich eure Köpfe? In dieser Nacht waren auf Biesting noch einige Kinder fleißig. Kamil opferte sein Bettlaken und es entstand ein 2 Meter langes, kunterbuntes Gemeinschaftskunstwerk.
Ihre Qual! Fische haben keine Wahl! Unser Müll ist ihre Qual! Fische haben keine Wahl! Unser Müll ist ihre Qual!
In der Morgendämmerung machten sich 3 dunkle Gestalten mit einer stinkenden Schubkarre und einem flatternden Graf Dracula auf den Weg zum Hafen hinunter. Es waren Carla, Kamil und Coco, die Hausmeisterin. Coco hatte ihre Schubkarre vermisst und sie immer der Nase nach ziemlich schnell gefunden. Nachdem ihr der Bienenrat alles erzählt hatte, war sie sofort dabei. Natürlich in absolut geheimer Mission, da das Verlassen des Internats für Carla und Kamil ohne Erlaubnis streng verboten war. Und dann auch noch mit einer rätselhaften Schubkarre. Das Gute war, dass die mit Coco nicht so auffiel, denn dass die Hausmeisterin mal eine Schubkarre an Land befördern musste, war ja nicht so außergewöhnlich. Außergewöhnlich war nur der Gestank.
Ist zum Himmel Gefahr, Gefahr!
Ist gut jetzt, Dracula. Ruhe! Seid froh, dass ich mir mein neues Parfüm aufgetragen habe. Wollt ihr mal?
Idee!
Kaum an Bord streckte Coco den Schiffsmännern, ob sie wollten oder nicht, ihre parfümierten Arme unter die Nasen.
Riecht gut.
Und es hat gewirkt. Betört von Cocos Parfümduft hat die 3 kein Mensch gefragt, was sie eigentlich in ihrer Schubkarre transportierten. Kurz darauf legte das Schiff mit 127 toten Fischen und einer extrem duftenden Passagierin ab in Richtung Festland. Die Reise zum großen Rathausplatz verlief reibungslos und wie geplant. Coco opferte ihre prall gefüllte Schubkarre, Kamil drapierte sein Bettlaken außen herum und Carla stand Schmiere. Der Einzige, der sie beobachtete und heimlich bewunderte, war ein Bäckermeister. Er winkte Carla zu und drückte ihr eine dicke Tüte mit frischen Brötchen in die Hände. Zurück auf Biesting gab es erstmal ein ausgiebiges Sonntagsfrühstück.
Es wurde vielleicht kein Wochenendabenteuer, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben, aber dafür eine traurige und wichtige Mission. Wenn wir nur wüssten, ob sie gewirkt hat.
Die Antwort auf Vanjas Frage gab es am Montag im Bio-Unterricht bei Herrn Holmberg.
Kinder, ich muss euch was aus der Zeitung vorlesen. Stellt euch vor, was gestern drüben auf dem Festland los war. Anonyme Umweltaktivisten haben am Sonntag mit einer schockierenden Aktion auf das große Fischsterben hingewiesen. Durch hunderte von toten Fischen in einer Schubkarre wollten sie vermutlich Politiker und Mitbürger ermahnen, aktiv zu werden. Ihr Transparent lautete: Fische haben keine Wahl, unser Müll ist ihre Qual. Die Aktion hat über die Stadtgrenzen hinaus für großes Aufsehen gesorgt. Bürgermeister Manfred Lorenz hat bereits zugesagt, Maßnahmen zum Schutz der Fische zu ergreifen. Ist doch toll. Oder?
Am liebsten hätten ein paar gewisse Schülerinnen und Schüler, ich auch, angefangen laut zu jubeln. Aber weil wir lieber nicht aufgedeckt werden wollten, waren wir nun in geheimer Mission so stolz wie selten zuvor. Und es war bestimmt nicht unsere letzte geheime Mission. Bei uns auf Biesting gibt es jetzt Fridays for School, Freitage für die Schule. Wir sind nämlich der Meinung, dass wir für unsere Zukunft eine bessere Schule brauchen.
6. Teil: Die Schule fürs Leben.
Seit ein paar Wochen haben wir begonnen zu streiken. Immer wieder freitags fordern wir:
What do you want? Student power. When do you want it?
Now!
Wir fordern eine Schule, in der Schülerinnen und Schüler mitbestimmen dürfen, was sie lernen wollen
und was nicht.
Eine Schule, in der Kinder ernsthaft ernst genommen werden.
Und mehr spielen dürfen.
Wir wollen keine Schule der Noten, sondern eine gute Schule fürs Leben.
Ja, der Bienenrat und die Bienchen aus der 5. Klasse haben damals auf Biesting einiges umgekrempelt. Irgendwann wurden die Freitage dafür bestimmt, dass die Kinder selbst unterrichten durften, wenn sie wollten. Juri zum Beispiel gab Unterricht in Meditation und Atemtechnik. Attila gab Überlebenstraining in der Wildnis. Mit Carla konnte man Protestlieder schreiben und Mara und Vanya philosophierten mit Graf Dracula.
Mama und Papa haben sich neulich gewundert, was wir im Unterricht alles machen. Das ist auf Biesting so üblich, habe ich gesagt. Und von wegen.
Internat, ist es nicht so eine Art Gefängnis?
Biesting ist das Gegenteil von einem Gefängnis. Was haben die anderen aus meiner Grundschulklasse noch alles gemeint, bevor ich aufs Internat gegangen bin?
Ist es nicht eher sowas wie ein Heim für einsame Kinder oder so?
Ich kann mir jedenfalls keinen anderen Ort vorstellen, wo Kinder sich so wenig einsam fühlen wie auf Biesting. Also Papalapap.
Papalapap. So sehe ich das heute, 49 Jahre später, immer noch. Es war ein Ort, an dem dank der Kinder etwas ganz Besonderes entstehen konnte. Es ging um unsere Zukunft. Aber eben nicht nur aus der Sicht der Erwachsenen, sondern auch der Kinder. Und nur so wurden wir zu denen, die wir heute sind. Nicht wahr, Graf Dracula?
Jawohl, Frau Direktorin!
Frau Direktorin, herzlichen Glückwunsch. Heute ist Ihr 60. Geburtstag und wir sind vom Festland gekommen, weil wir Sie für Radio Mega interviewen dürfen. Sie sind die Direktorin von Biesting, von der Schule, die auf der ganzen Welt bekannt geworden ist, als die Schule der Schülerinnen und Schüler, in der Kinder ganz viel mitbestimmen und sogar selbst unterrichten dürfen. Es ist die Schule für ein gutes Leben. So jedenfalls der Titel des Buches über Biesting von Professor Juri...
Oh ja, von Professor Juri Flato. Das ist einer meiner ältesten Freunde.
Frau Direktorin, was würden Sie
Kinder,
sagen?
Kinder, bitte, bevor wir weitermachen, nennt mich kein einziges Mal mehr Frau Direktorin. Tut mir den Gefallen. Graf Dracula und ich haben da so ein Spielchen, aber das macht er nur, um mich zu ärgern.
Jawohl, Frau Direktorin.
Ihr dürft mich gerne Vanya nennen.
Wie? Sind Sie etwa die Vanya? Also die Vanya, die schon als kleines Mädchen unbedingt auf ein Internat wollte?
Vanya! Ja, Vanya!
Die Vanya, die hier auf Biesting Mitbegründerin des ersten Bienenrats war?
Was funkelt sie denn so?
Die Vanya mit dem Lieblingshuhn, dem fast der Kopf abgeschnitten worden wäre?
Ja, die bin ich. Ich könnte euch jetzt noch das Versteck zeigen, wohin ich Ilvis scharfes Küchenmesser gesteckt habe, damit sie ja niemals mehr in Versuchung kommen würde.
Und Professor Flato ist der Juri, für den Sie mal gegen das Pieselverbot einer Lehrerin protestiert haben?
Messerscharf kombiniert.
Und Graf Dracula, immer noch der gleiche?
Hühneralarm!
Oh ja, Kinder. Papageien können alt werden.
Du bist nun seit 30 Jahren Direktorin hier auf Biesting. Und warum bist du nach einer großen Weltreise hierher zurückgekommen und für immer, also zumindest bis jetzt, geblieben?
Das, was mir dieser Ort hier geschenkt hat, wollte ich auch weiterhin Kindern schenken. Gute Freunde, Abenteuer, Zusammenhalt, Demokratie, die Möglichkeit, mitzuentscheiden. Und natürlich das Voneinanderlernen, ob von jung oder alt.
Wie hast du denn gefunden, was dir wichtig ist?
Hühneralarm!
Klappe, Freundchen. Ganz einfach. Hauptsächlich mit viel Neugierde. Ja, und vielleicht mit Geduld und Ausdauer. All das, was ich schon damals in meiner Schulzeit erlebt habe, wofür wir hier auf Biesting gekämpft haben, daran habe ich mich mein Leben lang gehalten. Toleranz, Mitgefühl, Widerstand, Umweltschutz. So führte mein Weg mich dorthin, wo ich jetzt bin.
Letzte Frage für heute. Was macht für dich Sinn im Leben?
Eine gute Balance zwischen Sinn und Unsinn.
Und dürfen wir dich noch was fragen?
Nur zu, nur zu.
Was ist denn später aus den anderen geworden?
Aus Kamil wurde ein in London lebender Fotograf.
Und aus Attila?
Ein Spieleerfinder.
Und Mara?
Mara ist Ärztin geworden.
Und Carla, die Candy Queen?
Aus Carla wurde eine berühmte Umweltaktivistin.
Und hast du Ilvi jemals verzeihen können, dass sie deinem Lieblingshuhn fast den Kopf abgeschnitten hätte?
Ja, das habe ich. Hat ein paar Jährchen gedauert. Aber ja, ich habe Ilvi verziehen.
Meine Schule ist leider ganz anders als Biesting. Am liebsten würde ich hierbleiben.
Auf Biesting seid ihr alle herzlich willkommen. Und wenn euch euer Weg nicht hierher führt, dann geht ihn, wie er euch gefällt. Und lasst die anderen nur reden.
Kopf ab! Kopf ab!
Nein, mein Freund, das ist kein schönes Schlusswort.
Hühneralarm!
Schon besser.
Das war Biesting, das Internat im Meer. Ein Hörspiel von Ursel Böhm. Es spielten Lina Ziehaber als Vanya, Christiane Rosbach als Erzählerin und Direktorin Vanya, Mathis Wolfrum als Juri und Mathilda Beutan als Candy Queen und Carla. Weitere Mitglieder im Bienenrat: Lian Kaps als Kamil, Elsa Muss als Mara, Noah Schiffmann als Attila und vom Festland für ein Radiointerview angereist Nela Muss und Jakob Loderbauer. Außerdem Burkhard Dabinus als Direktor Schaumann und Graf Dracula. Sabine Castius als Köchin Ilvi, Katja Schild als Frau Fredin, Peter Veit als Lehrer Hollenberg und als Vanyas Eltern Konstanze Fennel und Sven Hussock. Ton und Technik Josef Anglohr. Regieassistenz Frank Halbach. Regie Ursel Böhm. Redaktion Inga Nobel. Eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks mit der Stiftung Zuhören 2024.